Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Live-Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Danke für die wunderbare Begrüßung. Flo, wie geht's?
Sehr gut. Herzlich willkommen zu unserem ersten Tourstopp auf unserer großen Europa-Tournee.
Beim ersten von zwei Terminen.
Ja, und natürlich danke an die Sandy und an Made for Hope fürs Organisieren und fürs Bereitstellen der Spenden.
Genau, und natürlich auch danke an die beiden großen Hauptsponsoren. Das ist der Tourismusverband Oststeiermark und das Hotel zur Goldenen Krone, die uns den heutigen Abend ermöglichen und damit eben so viele Spendengelder wie möglich zusammenkommen, die dann mit Ride for Hope erradelt werden, plus dem heutigen Abend und alles zusammenkommt und Made for Hope zugute. Und das finden wir einfach eine großartige Aktion und möchten da natürlich auch nochmal Danke sagen für den zahlreichen Besuch heute.
Du hast einige Zettel mit. Überrasch nicht nur mich, sondern überrasch auch unser Publikum. Was haben wir heute vor? Was passiert heute?
Ja, wir haben jetzt uns die letzten Wochen auch nur über den Bildschirm eigentlich gesehen. Wir waren einmal im Studio gemeinsam aufnehmen, haben jetzt wirklich viele, viele Wochen über Transcontinental Race erzählt, über die Vorbereitung, dann über das Rennen. Ich glaube, 10 Episoden waren es. Und unser eigentliches Format, nämlich, dass wir uns immer Besuch einladen und Gäste einladen zu spannenden Themen, haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt die letzten Wochen. Deswegen
steht da drüben ein leerer Stuhl.
Ein leerer Sessel, ja.
Okay, ja, da freue ich mich drauf. Ist auch für uns ein bisschen einfacher, müssen wir nicht so viel reden und vor allem ich muss nicht so viel vorbereiten. Also ich kann da wieder ganz mit einer Open Mind da reingehen und kann mir was erzählen lassen. Auf das freue ich mich schon.
Apropos was erzählen lassen. Wir haben jetzt die letzten Wochen immer wieder Feedback gekriegt, Zuschriften, Nachrichten. Und da sind mittlerweile schon so viele, dass wir nicht mehr alle vorlesen oder vortragen oder einbauen wollen oder können, weil sonst einfach die ganze Episode voll werden wird. Aber ich habe mir für heute wieder passend zum Thema ein Feedback der Woche herausgesucht.
Feedback der Woche.
Das hat ja super funktioniert jetzt.
Mit der Live-Regie alles perfekt. Uns hat geschrieben der Andreas. Hallo Christoph, hallo Flo. Als ich vorigen Frühling auf der Suche nach einem Bike-Podcast war, bin ich auf Sitzfleisch gestoßen. Ich hatte zuvor keine Ahnung von Ultrarennen, geschweige denn, dass es sowas überhaupt gibt. Ich war sofort gehuckt und habe mir alles von euch angehört. Und so hat es nicht lange gedauert und ich habe mich zum Race Across Austria 1000 von Nord nach Süd angemeldet und es unter 3 Tagen gefinisht. Allerdings war meine Frau nicht sonderlich begeistert, da sie sich große Sorgen um mich machte. Ich wollte ihr zuliebe meine gerade erst begonnene Ultrakarriere sofort wieder beenden. Da hatte ich aber die Idee, ihr zu Weihnachten zusätzlich zu ihrem Gravelbike ein Rennrad und einen Startplatz fürs Racker Ost-West im Duo Mixed zu schenken. Sie war sofort begeistert und so sind wir dank euch dieses Rennen gemeinsam bei teilweise widrigsten Bedingungen bis zum Ende gefahren. Und mittlerweile spielen wir schon mit dem Gedanken, 2027 auch etwas richtig Langes zu fahren. Mit sportlichen Grüßen aus Mondsee.
Sehr schön. Also meine Standardantwort, wir freuen uns über jeden und über jede, die motiviert wird durch uns, sich aufs Fahrrad zu setzen. Es muss nicht gleich ein Rennen sein, es reicht eine Runde um den Block.
Hast du schon mal zu Weihnachten ein Gravelbike und ein Startplatz geschenkt gekriegt?
Nein, ein Rennrad, zusätzlich zum Gravelbike.
Okay.
Habe ich aber auch nicht, ne? Aber da ist noch was drinnen in dem Feedback und deswegen hast du es wahrscheinlich rausgesucht, das Racker und widrigste Bedingungen. Es steht jetzt kein Jahr dabei, aber ich glaube, das trifft bis jetzt auf alle zwei Austragungen zu, dass das unter widrigsten Bedingungen stattgefunden hat.
Ja, genau. Und vor allem auch, dass das Racker das allererste lange Rennen überhaupt war, auch das trifft zu. Und ich glaube, jetzt haben wir die perfekte Einleitung geschafft.
Ja, und zwar begrüßen wir unseren ersten Gast, unsere erste Gästin des heutigen Abends bei uns auf der Bühne, die Marianne. Bitte komm rauf zu uns.
Marianne Machner, herzlich willkommen. Super schön, dass du da bist.
Ja, hallo, gefreut mich voll. Besonders ja, beim Live-Podcast dabei zu sein.
Ja, danke. Wie geht's? Nervös, oder?
Geht eigentlich. Eure Stimmen kenne ich ja, also.
Sehr schön. Und das Publikum wird ausgeblendet. Man sieht sie kaum durch die hellen Scheinwerfer.
Was sagst du zu unserem Intro? So, wir haben uns viel bemüht, dass wir Geschichte finden oder halt rausfinden. Erstes langes Rennen, Race Across Austria. Widrigste Bedingungen, das trifft bei dir ziemlich gut zu, oder?
Ja, ich glaube, das beschreibt mein erstes Ultrarennen perfekt, was ja auch das Racker war letztes Jahr und das erste Racker überhaupt, East to West.
Okay, gut, danke fürs Kommen. Nein. Also, wenn da im Feedback alles drinnen war, nein. Wie bist du dazu gekommen? Hast du auch zu Weihnachten ein Rennrad bekommen oder warum hast du dich beim Racker angemeldet?
Nein, also natürlich nicht, aber das war einfach das erste Ultra für mich. Also es hat mich immer interessiert und euren Podcast habe ich auch schon immer gehört. Und das ist halt in der Heimat. Also es ist so, war für mich halt so eine leichte Entscheidung, dass es das Racker ist, weil Österreich kennt man sich halt schon aus. Und dann gibt's die Beste, die man halt noch nie gefahren ist. Und ich habe mich beim ersten Rennen richtig gefreut, einmal über den Großglockner zu fahren, über das Kühtai, weil man hört von denen, jeder fährt die, aber selber bin ich es halt noch nie gefahren. Und ja, hat dann leider alles nicht so ganz geklappt. Am Start war schönstes Wetter noch. Ich bin natürlich in der Adventure-Kategorie gestartet, also mit 12 Stunden Vorsprung zu den Race-Kategorien.
Das war dann sozusagen in der Früh. Du bist in der Früh gestartet, genau. Und die anderen Teilnehmer sind am Abend gestartet.
Genau, du bist ja dann am Abend erst gestartet. Und ja, da haben wir Vorsprung gehabt. Da war schönstes Wetter noch. Aber es hat dann wirklich beim Semmering noch vorm Abend oder halt am halben Tag umgeschlagen.
Wir sind jetzt schon mittendrin in deinem Rennen. Da wollte ich mit meiner Frage gar nicht hin. Aber wir können es jetzt schon vorwegnehmen. Du bist jedenfalls weitergefahren als der Strasser.
Ja, weiter und länger, ja. Alles erreicht, genau.
Aber du bist nicht dadurch zum Radfahren gekommen, dass da jemand ein Rennrad geschenkt hat. Kommst du aus einer Radsportfamilie oder bist du während Corona dem Trend aufgesprungen? Warum bist du überhaupt zum Radfahren gekommen?
Ja, es war dann eigentlich also der Trend, 2021 habe ich angefangen, Rad zu fahren. Also ich habe da in Graz gewohnt und irgendwann fällt da die Decke auf den Kopf direkt in der Innenstadt. Ich wollte eigentlich in die Natur. Und ich habe so ein Vintage-Stahlrennrad und bin da halt immer ein bisschen mehr gefahren. So Richtung Wildon, also mit Grazer Kennens, einfach Richtung Süden und die Schleife ist immer größer geworden. Und ja, sonst der Einstieg war aber halt relativ leicht für mich, weil meine Schwester Elitefahrerin ist. Das heißt, dadurch habe ich dann vieles mir erspart finanziell.
Und auch den ein oder anderen Rookie-Mistake überspringen können.
Was, ja, so die Basics auf jeden Fall, ja.
Sehr cool. Und dann ist es eh relativ schnell gegangen. Was hat dir dann speziell zum Ultra gebracht?
Mir hat immer gedacht, einfach weiterzufahren. Neue Sachen, neue Strecken zu fahren. Und ja, das war einfach. Dann einmal Bikepacking und ja.
Okay.
Ich meine, wir werden ganz oft gefragt, wenn wir zum Beispiel jemanden eingeladen haben, gell? Dann kriegen wir so das Feedback, ja, wir hätten gerne ein bisschen mehr erfahren, weil der Flo erzählt viel über sein Training, ich erzähle viel über mein Training, bei uns ist es ja ganz anders. Flo ist quasi hauptberuflich oder hat einen 40-Stunden-Job oder 38,5-Stunden-Job und trainiert
am Papier, ja.
Ja, trainiert am Abend oder in der Früh. Und ich kann mich wirklich voll aufs Training konzentrieren, habe auch viele Dinge sonst noch zum Tun, aber quasi selbstständig und voll flexibel. Aber für ganz viele ist es halt wichtig zu wissen oder interessant zu hören, wie das jemand macht, der halt nicht hundertprozentig sich aufs Training konzentrieren kann. Und vor allem jemand, der beginnt, der quasi einsteigt und dann für so ein langes Rennen hintrainiert. Weil manchmal glaubt man halt, du musst rund um die Uhr trainieren, du musst tausende Kilometer pro Monat trainieren. Wie hast du das gemacht, weil du in recht kurzer Zeit quasi zu dem Ganzen gekommen bist?
Ja, also die Kilometer haben sich über die Jahre einfach vermehrt sozusagen. Und letztes Jahr, also ich hatte keinen Trainingsplan. Also dieses Jahr das erste Mal einen Trainingsplan, also bis beim erste Ultrarace ohne Trainingsplan gefahren, aber schon Jahreskilometer gesammelt. Also das Vorjahr vor dem Racker waren halt dann 10.000 Kilometer im Jahr, aber sonst kein Training, keine Intervalle, einfach fahren. Und ab dem, dieses Jahr habe ich dann einen Trainingsplan gehabt, ab Februar, und habe dann doch ein paar Intervalle reinbacken müssen.
Was sind ein paar Intervalle? Und, ja, und wie viel. Schwer ist es? Hast du es so schwer gehabt wie der Flo beim Training schon, oder?
Nein, ich glaube nicht.
Okay, also relativ, ich würde nicht sagen blauäugig, aber mit sehr wenig Erfahrung dich dann zum Racker angemeldet. Du hast gesagt, natürlich Start in der Heimat, das ist immer ein guter Anfang. Und natürlich auch, dass es unter Anführungszeichen nur semi-unsupported ist mit den Depots. Das macht es auch sehr viel leichter. Hast du darüber auch nachgedacht oder war es wirklich nur die Nähe?
Und der Flo hat mir vorher schon so eine Breitseite gegeben, gell? Du bist nämlich ja weitergefahren wie der Flo, weil der Flo hat sich nur fürs 500 angemeldet, du gleich fürs 1000er.
Ja, keine Ahnung, warum gleich 1000, wenn dann gleich quer durch Österreich, habe ich mir gedacht. Aber ja, also blauäugig. Also ich habe mich am letzten Tag der Anmeldung um 18 Uhr angemeldet. Ich habe lange gezweifelt. Ich habe das schon seitdem es veröffentlicht worden ist am Schirm gehabt und war so cool. Ich habe die Strecke, also die Organisatoren, habe ich auf Strava gefolgt und habe gesehen, dass die eine Strecke abfahren und habe dadurch die Strecken wir zusammen geschmiedet und haben mir die ganze Strecke, ohne dass ich mich angemeldet habe, schon angeschaut, die Höhenmeter, wo es durchgeht und habe das alles schon theoretisch einschätzen können. Habe ich mir trotzdem nicht angemeldet und habe dann mit einem Vereinskollegen gequatscht, der gesagt hat, ja, er fährt das jetzt. Und ich habe mir gedacht, so ja, und habe ihn dann gleich ausgequatscht, ja, und wie denkst du über die Strecke und was ist da? Und er hat sich, sagen wir, sehr blauäugig angemeldet. Und dann habe ich mir halt irgendwie so dann gesagt, ja, okay, da melden sich Leute auch an, die jetzt nicht schon so viel Zeit investiert haben und überlegt haben. Und dann habe ich mir einfach angemeldet.
Hast du die Strecken vorher dir quasi angeschaut im Sinne von recherchieren oder bist du das abgefahren und hast du die Sachen alle schon mal am Radl erlebt?
Na, nur recherchiert. Ich meine, Teile habe ich gekannt und ich habe mich dann einfach in Google Maps einmal reingesetzt und bin Teile der Strecke wirklich Schritt für Schritt Google Maps abgefahren. Eigentlich nur, glaube ich, für mich selber so, dass ich den Schritt wage, mich zu überwinden.
Sehr cool. Und du hast schon angefangen zu erzählen, du bist weiter als 10 Kilometer, 15 Kilometer gekommen. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, ab Semmering hat es halt richtig zum Schütten angefangen. Und dann ging es eigentlich eh relativ bergab, relativ flach, ganz gut, bis Irtning zu dem Checkpoint. Dort habe ich dann geschlafen, weil ich habe das als erstes Ultrarace relativ, sagen wir mal, gechillt angegangen und habe dann dort einmal 2 Stunden geschlafen. Und dort gibt es Luftmatratzen und so. Also es ist ein Steiger. Seine eigenen Sachen kann man zu jedem Checkpoint schicken. Und genau, und dann bin ich in der Nacht noch auf dem Sölkpass rauf, genau beim Sonnenaufgang auf dem Sölkpass. War recht schön sogar. Und dann ging es nach Kärnten zum nächsten Checkpoint und dann hat das Wetter richtig umgeschlagen. Da habe ich 2,5 Stunden geschlafen. Das war dann dort, wo du gestartet bist, Flo. Und
also ich bin mit dem Auto auch noch in der Sonne angereist, ja, das kann ich sagen. Und ich weiß deshalb noch so gut, dass es schönes Wetter war, weil es waren 3 Radarkontrollen von, also nicht die Kästen, sondern echte menschliche Polizisten. Und daher weiß ich noch, dass das Wetter sehr, sehr gut war am Weg nach Kötschach-Mauten, ja.
Ja, ab Kötschach-Mauten, ich bin dann 23 Uhr reingestartet in das Lesachtal rauf, auf dem Katitscha-Sattel, auch dann schon voll im Regen. Und es gab dann ab der Halbzeit sozusagen, gab es offizielle Streckenänderung. Es wurde dann der Großglockner rausgenommen und das Küdai, weil einfach dort Schnee ist und die beiden Berge gesperrt waren. Also dann war mal spontane Streckenänderung. Und genau, dann ging es aber.
Hast du, kurze Zwischenfrage, vorher schon gewusst, dass das passieren wird oder passieren kann? Weil man hat ja in der Wetterprognose gesehen, dass wahrscheinlich in 1-2 Tagen nach dem Start oder so eine Schlechtwetterfront kommt. Und dann war ja schon immer klar, dass im Falle eines schlechten Wetters wird dann der Glockner gesperrt und dann wird man über den Felbertauentunnel fahren müssen.
Ja, soweit habe ich nicht gedacht. Also beim Fahren, ich bin losgefahren, und habe auch mir nicht überlegt, welcher Berg als nächster kommt oder so. Und dann war es halt der Felbertauern. Es hat drauf geschüttet in Strömen. Also die Autofahrer, als Autofahrer sieht, hat man fast nichts mehr gesehen. Und dann musste man halt das Auto durch den Tunnel nehmen, weil man nicht fahren darf. Und die Abfahrt war dann super kalt und nass. Dann ist die Sonne wieder rausgekommen und es ging dann zum
Gerlos.
Ja, aber die Gerlos, ganz die habe ich in dem Zeit extrem verflucht, weil das ist die alte Gerlostraße und da gibt's also Steigungen, die sind ja mit Gepäck vor allem ganz arg und besonders mit Müdigkeit.
Ja, also die alte Gerlostraße ist wirklich, wirklich schwer, ist auch Teil des Kitzbüheler Radmarathons und ja, bei mir hat es ab dem Lesachtal geregnet eigentlich dann fast durch bis ins Ziel, es hat immer wieder ein bisschen aufgeheitert, durchs Inntal war es ein bisschen trocken kurz, aber sonst eigentlich nur Regen.
Ja, Inntal dann war auch ein bisschen, ist kurz die Sonne rausgekommen und man dachte, ja, ging es dann viel am Radweg und dann hat mein Rennen ein bisschen eine Wendung genommen. 45 Kilometer vor Innsbruck ist einmal Schaltung eingegangen.
Ja, und bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz von dir, deine Einschätzung, das war dein erstes Rennen mit einer Fixed Route, was wir immer sagen, ist für Einsteiger sehr, sehr gut. Aber wie hast du die Route an sich gefunden mit den sehr, sehr vielen Radwegen, die vermeintlich dafür sorgen sollten, dass das Rennen sicher bleibt?
Also, ja, es waren relativ viele Radwege, auch am Anfang schon in glaube ich, Burgenland, Niederösterreich. Und später dann auch bis Innsbruck. Innsbruck war dann gerade blöd von der Tageszeit, weil da viele, Hobbyfahrer, also einfach so Wochenendfahrer halt unterwegs sind und das alles blockiert haben. Aber sonst, also es ist dieses Jahr, ich bin so dieses Jahr wiedergefahren, die Route hat sich verändert, also es ist viel weniger Radwege insgesamt. Und auch vor Kötschach Mountain, das war richtig ein holpriger Weg entlang vom Fluss. Und das hat dann richtig durchgeschüttelt, so betonplattenmäßig alle paar Meter. Und das ist alles jetzt draußen. Also es fließt jetzt schneller, die Route.
Werbung. Flo, wir sind ja vor kurzem beide das Transcontinental Race gefahren. Und du hast erzählt, dass du immer wieder mal in irgendwelchen schwindligen öffentlichen WLAN-Verbindungen warst. Ob es jetzt serbische Tankstellen waren oder irgendwelche Hotels. Hast du dir da Gedanken gemacht über deine Sicherheit, über deine Daten?
Na, das muss ich nicht, weil ich benutze NordVPN und wenn ich da in unverschlüsselten WLANs drinnen bin, sind meine Daten trotzdem geschützt.
Ja, da bist du mir definitiv einen Schritt voraus. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe schon VPN immer wieder mal benutzt, aber nur am Computer und nur, damit ich ausländische zum Beispiel Streamings anschauen kann, die in gewissen Regionen nicht verfügbar sind, wie zum Beispiel, wir kennen unseren eigenen ORF, den österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus dem Ausland gar nicht anschauen. Aber das VPN viel mehr kennen, das weiß ich erst seit jetzt.
Ja, also sie schützen einfach deine privaten Daten, wenn man in fremden WLANs ist. Und was auch ein Tool ist, was ich sehr gerne nutze, wenn man einen anderen Standort auswählt, dann hat man bei Hotelbuchungen oder bei Flugbuchungen, kriegt man dann plötzlich ganz andere Preise.
Vielleicht so nur ganz kurz, wie VPN-Services generell funktionieren. Einfach gesagt ist es so, ein VPN leitet deinen Internetverkehr über einen Remote-Server um. Das heißt, über einen anderen Standort und verschlüsselt ihn dabei und schützt ihn vor neugierigen Blicken. Das heißt, man hat eine andere IP-Adresse und kann sich den virtuellen Standort sogar aussuchen. So kann niemand nachvollziehen, aus welcher Stadt oder aus welchem Land du eben zugreifst. Ja, und unser Lieblings-VPN-Service, um sensible Daten wie Bankdaten, Passwörter, die Online-Identität zu schützen oder auch um mich vor Viren oder bösartiger Malware oder Phishing-Seiten zu schützen, ist NordVPN.
Ja, und NordVPN ist der schnellste VPN der Welt. Also gerade beim Streaming, wenn man da einen Geoblock umgehen will, gibt es da keine Verzögerung in der Bandbreite.
Ja, und das Coole ist, mit einem NordVPN-Abo kann man bis zu 10 Geräte mit seinem Account schützen. Das heißt, Handy, Computer, Tablet, was auch immer man in Verwendung hat.
Unter nordvpn, alles zusammengeschrieben, .com/sitzfleisch, kann man es jetzt risikofrei testen mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
Und generell ist das Angebot so, dass man, wenn man 2 Jahre ein Abo abschließt, 4 Monate kostenlos dazu bekommt.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Gut, dann zu deinem ersten Highlight. Also, Entschuldigung. Die Stichworte kenne ich ja. Ich war ja im Ziel letztes Jahr oder vor 2 Jahren beim Racker und weiß ja, was dir alles passiert ist. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz speziell darauf, wie hast du dein Schaltungsproblem gelöst?
Ja, also es war die hintere Schaltung, das heißt, ich bin mit 2 Gängen mal weitergefahren. Ich habe es dann so geschaltet mit dem Handy, dass ich halt einen guten Gang gehabt habe. Und es war ja dann relativ flach, die Radwege bis Innsbruck. Kurz vor, der Checkpoint war in Mutterns oben, das heißt kurz vorher beim Anstieg habe ich dann online mit dem Handy auf den kleinsten Gang schalten und bin dann mit dem kleinsten Gang da raufgefahren.
Jetzt muss ich bitte nur kurz technisch zwischenfragen. War das SRAM oder Shimano oder vielleicht sogar Companiola?
Es war Shimano.
Mhm. Weil mit dem Handy zum Beispiel, das hätte ich gar nicht gewusst, dass man das machen kann.
Ja, es gibt Handy-App, wo man das auch genau also einstellt, ja, die Schaltung, und da kann man auch online also schalten. Und es war halt der Schalthebel zum, also der, die Schaltung war noch, hat funktioniert. Und meine Vermutung war natürlich, der Schalthebel, die Batterie war leer. Mir wurde vorher gesagt, ist das austauschen, habe ich nicht ausgetauscht, weil so lange war das Radl, habe ich noch nicht. Habe mich natürlich über mich selber mal 55 Kilometer geärgert. Und dann war halt am Checkpoint oben und es war halt dann schon so spät, dass nichts mehr offen gehabt hat in Innsbruck. Das heißt, dort habe ich dann mal geschlafen, viel mehr als ich gedacht habe. Also ich habe dann 13 Stunden, glaube ich, warten müssen bis am nächsten Tag, dass die Fahrradgeschäfte aufsperren. Bin wieder runter nach Innsbruck zum Fahrradladen und habe gesagt, ja bitte, tauscht mal die Batterie aus. Und dann haben sie die Batterie austauscht, trotzdem nicht gegangen. Also der Halbschalthebel war einfach defekt. Und das hat man halt jetzt auch nicht so schnell lösen können. Und ja, dann war ich so in dem Radladen und so, okay, habt ihr ein Leihrad? Und sie waren so, ja, sie hätten ein Rennrad da, in XXS, also 1,5 Nummern zu klein für mich. Ich sagte, ja gut, passt, nehme ich. Hab dann meine Sachen aufs Radl dann, hab da schon gewusst, okay, meine Flaschen passen in den Mini-Rahmen nicht, das heißt, ich habe dort noch kleinere Flaschen gekauft. Und bin dann wieder rauf mit dem kleinen Rad zum Checkpoint, hab das Rad wieder bepackt und bin dann wieder los.
Hast du jetzt dann dein defektes Radl dort im Radlgeschäft dabei stehen lassen? Ist das die erste Frage? Die zweite Frage, haben die gewusst, was du vorhast? Ich meine, haben die geglaubt, du bist jetzt da eine Touristin aus der Steiermark und du willst einmal rund um Innsbruck eine Sightseeing-Runde fahren? Haben die gewusst, dass du ein Radlrennen fährst, das 1000 Kilometer lang ist oder von dem Moment vielleicht immer noch 250 Kilometer lang ist?
Ja, also ich habe mein Fahrrad dann einfach dort lassen, weil ich das ja eh wieder zurückbringen habe müssen am nächsten Tag. Und ich habe einer gesagt, ich bin da gerade vom Race Across Austria, ich muss noch bis nach Feldkirch und ich brauche jetzt das Radl. Ja, war kein Thema. Also habe es dann gekriegt, bin dann auch los vom Checkpoint und ja, 30 Kilometer später, also es hat natürlich geregnet, 30 Kilometer später war so eine Unterführung durch so Unterschienen und ja, dort steht das Wasser. Denkt man sich nicht, kann ja nicht so tief sein, rollt man halt durch oder fahrt man durch. Ja, nein. Ich habe da ein Bad genommen. Also ich bin da richtig Vorderlenker halt, den Lenker Vorderrad verdreht und bin richtig rein, Kopf unter. Also es war halber Meter Wasser. Habe mir dann ein bisschen Hand aufgeschlagen, Lippe aufgeschlagen und ja. Und dann war eigentlich nur mehr so, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Aber jetzt keinen Moment daran gedacht, jetzt suche ich mir den nächsten Zug oder so.
Weißt du ungefähr, wo das war? Kannst du dich daran erinnern?
30 Kilometer nach dem Checkpoint in Mutterns.
Okay. Kurze Frage noch dazwischen. Die Trinkflaschen haben nicht gepasst, aber die Taschen haben drauf gepasst? Oder wie bist du gefahren?
Ja, die Arschrakete hat drauf, das ist sie ausgegangen.
Okay, keine Rahmentasche.
Ich habe den Sattel ganz rauf, trotzdem war er ein paar Zentimeter zu niedrig, so 5 Zentimeter, was nicht so angenehm war. Aber der hat drauf gepasst.
Und andere Taschen hast du gar nicht oben gehabt, oder?
Doch, die obere Tasche, die ist nicht draufgegangen. Also ich muss dann alles ins Trikot irgendwie packen, aber ja.
Und kommt mir ein bisschen wenig vor. Also fürs erste Rennen mit nur einer Tasche.
Ja, das war die große Arschrakete. Ich hab dann am Checkpoint, ich bin bis dorthin mit vollen Sleepset abgefahren, obwohl ich das gar nicht benutzt habe, also außer die, den Schlafsack. Habe aber eine Isomatte mitgehabt und in Innsbruck habe ich mir dann gedacht, ja, die schleppe jetzt nicht nur über die Berge. Habe also nur einen Schlafsack rein dann und halt noch einen Emergency-Biwaksack drinnen gehabt, was eh verpflichtend ist. Also eine Notfalldecke ist sowieso verpflichtend, habe ich gleich einen Biwaksack mitgehabt. Und ja, das ist sicher auch so ausgegangen.
Hast du es bereut, dass die Isomatte nicht... Also
ja.
Ich weiß ja, was passiert, aber...
Ja, das war wirklich... Die hat vieles dann noch verändert.
Aber ich muss jetzt kurz dazwischen sagen, ich hoffe, der Remco Evenepoel hört uns zu, oder? Weil der hat sich bitte, da ist der Sattel ein paar Millimeter abgerutscht,
nein,
oder?
Nein, er ist gar nicht ab. Die Mechaniker haben nachher gesagt, sie haben beide Räder vermessen. Es war nichts am Sattel, das war...
Nur Einbildung?
Nur Einbildung.
Dann war die nächste Einbildung am zweiten Ersatzrad, da war dann der Sattel schief, oder? Also geneigt.
Auch das auch ist nicht passiert, ne?
Ja, und bei dir war es 5 cm zu niedrig und du fährst einfach das Racker fertig.
Also, ich bin... Es gibt ein gutes Foto von mir bei einer Einfahrt, voll in Regenklamotten, komplett... Kein Schlaf und dann meine Knie so richtig über den Lenker gefühlt. Also ja.
Ja, nicht nur, dass der wahrscheinlich zu niedrig ist, es war da wahrscheinlich auch zu kurz, oder?
Ja, auch. Also das ist noch gegangen, aber eben aus dem Sattel gehen ging ja nicht so wirklich.
Okay, nass war es sowieso, trotzdem das Bad war wahrscheinlich mental ein bisschen eine Herausforderung. Was hast du dann gemacht?
Ja, es war vor allem schwierig, weil es kalt war und ich wusste, wie fahre jetzt in die Berge. Ich habe mir gedacht, okay, ich bin nass, ich muss mich trockenlegen, okay, da zum nächsten Quantgeschäft und bin zum nächsten Quantgeschäft. Da rein, komplett nass, zur Verkäuferin, ich brauche einen Pullover. Schaut sie mir an, ja, es ist Mai, es gibt keinen Pullover. Ja, und dann habe ich halt zwei lange T-Shirts gekauft und die dann übereinander anzogen. Meine Sachen halt ausgeringt und in meine Arschrakete gepackt und ja, bin dann weitergefahren.
Es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Du siehst mal, was bei so selbstunterstützt unterstützt Rennen alles passieren kann, gell? Und welche Dinge man immer wieder braucht, um das zu lösen.
Und das selbst beim vermeintlich einfachen Start-Einsteigerrennen, unter Anführungszeichen.
Ja, ich glaube, das hat aber niemand gesagt, dass das einfach ist. Aber ja, man denkt sich ja, das ist in Österreich, es ist eine Strecke, die man kennt. Es sind 1000 Kilometer und nicht irgendwie 2000 oder 5000, wobei 1000 sehr, sehr lang sind. Aber das Wetter kann nicht wirklich, wirklich arg sein. Wie war denn eigentlich die die Umleitung statt dem Kühdei, die Ersatzstrecken?
Es ging dann rauf, die Straße, wo die ganzen Autos nach Deutschland fahren.
Fernpass.
Danke, Fernpass. Es ging dann Fernpass rauf. Ja, das ist nicht zu empfehlen.
Zu welcher Tageszeit warst du
Nachmittag.
Da?
Freitag, Nachmittag. Glaube ich Freitag, ja.
Ich war da irgendwann in der Nacht und ich kann da sagen, es war nicht besser. Also das ist eine einzige Kolonne, die da an dir vorbeifährt. Es waren ganz viele Anhänger, so Wohnwagen, Wohnwagen, so heißt es, Wohnwagenanhänger. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass die zwar mit dem Auto an dir vorbeifahren, aber nicht wissen, dass der Wohnwagen seitlich noch ein bisschen breiter ist als das Auto selbst. Die sind also es war wirklich scheiße.
Kann sein, dass vielleicht der Stau war, weil du mit dem Radl gefahren bist, so wie damals am Kürnpass.
Nein, es war einfach viel Verkehr.
Also ja, die meistens hatte kein Auto überholt, weil ich im Stau gestanden bin. Und ich war nicht bin nicht die Person, die da dann rechts, links, wenn es eh schon eng ist, vorbeifährt. Also ich bin da richtig im Stau gestanden mit dem Radl. Das Problem waren die LKWs bei mir noch, weil die halt dann bei diesen engen Kurven teilweise reversieren müssen und kann kein Gegenverkehr vorbei und nichts. Also ja.
Ja, das war wirklich blöd. Das haben wir vielleicht, wir haben gesagt, der Glockner war gesperrt, das Kühlteil war gesperrt und es war aber noch vor Arlberg, hätte man über die Sicht weiterfahren sollen, das war dann auch gesperrt und dann sind wir stattdessen noch
den Hochtannenbergpass gefahren.
Genau.
Also das erste, also bei mir ist dann finster geworden, wie ich dann oben war auf dem
Hochtannenberg?
Nein.
Fernpass.
Richtig, auf dem Fernpass am Ende oben was ist dann finster geworden und dann bin ich halt dieses Namenlostal runtergefahren, Namenlostal, arschkalt, wirklich Katastrophe, es war komplett finster, es war Nullverkehr natürlich dort dann und es hat runtergeschüttet und ich war dann richtig nass und mir war so kalt, dass ich mich dann zu so einem Holzhütte, wo Maschinen drinnen stehen oder so, dazugestellt habe und mir dann, ich hatte noch ein anderes Quant drinnen, noch umgezogen habe wieder.
War das trocken, weil du hast vorher gesagt, dass die nassen Sachen in die Arschrakete rein dann?
Ja, ich hatte noch so eine lange Leggings mit, aus welchen Gründen auch immer. Aber die habe ich mir dann einfach drüber gezogen und dann nochmal die Regenhose drüber und ja, und den Biwaksack, den Emergency Biwaksack ausgepackt und drei Löcher in das Ende gemacht, so dass ich es wie ein Kleid anziehen kann. Kann ich empfehlen. Und habe dann da drüber die Regenjacke und halt so ein bisschen in die Hose gesteckt und bin dann weitergefahren.
Aber was mir sehr gefällt, dass du jetzt immer wieder den Namen vergessen hast von dem blöden Pass, wo da viel Verkehr war. Also du hast das schon quasi erfolgreich verdrängt, oder? Ja, sehr gut.
Den werde ich ja nie wieder fahren, also.
Es ist ja, von dem Namlostal ist ja nicht mehr so weit ins Ziel, möchte man meinen, aber es wird dann schon noch sehr lang. Hast du dann nochmal schlafen müssen?
Ja, dann nach dem Namlostal ging es halt rauf auf den Hochtannenbergpass. Vielleicht war dazwischen auch noch was, das kann ich nicht mehr sagen. Und Hochtannenbergpass, es war dann Mitternacht und ganz oben lag Schnee. Also anscheinend haben die anderen das alle schon mitbekommen. Ich habe nie aufs Wetter geschaut und nicht wirklich irgendwas verfolgt an mein Handy, allein aus Angst, dass mein Handy da jetzt eingeht, wenn ich es raushole bei dem Regen. Und bin dann halt einfach raufgefahren. Also durch diese ganzen Verspätung mit dem Leihrad und so, war ich halt dann wirklich um Mitternacht am höchsten Punkt. Und ja, 3 cm Schneefahrbahn, 0 Grad. Und es war dann genauso diese Tau-Temperatur, dass die Abfahrt so rutschig war, dass ich es schieben musste. Also ich habe es dann wirklich bis zur Schneegrenze einfach geschoben und geschaut, dass ich nicht ausrutsche. Und ja, und dann war mir sehr kalt und bin dann noch runtergerollt ein bisschen, aber dann ging es ja nur mehr bergab und habe dann ein Klohäusel, also einen Aussichtsparkplatz gefunden und bin halt da rein, ja, auf mehreren tausend Metern Höhe auf einem Betonfliesen Boden zu sitzen, sich dort hinzulegen ohne Isomatte, ist nicht empfehlenswert. Man kühlt einfach mehr aus. Ich war dann eh in meinem Schlafsack und im Biwaksack drinnen, aber dieser Bodenkontakt war einfach zu kalt. Und ich habe dann auch die Rennleitung angerufen und war so, lasst kann mir über diesen Pass drüber, das ist lebensgefährlich, da liegt der Schnee. Vereinskollege, wegen dem ich mir halt auch angemeldet habe, der war noch weiter hinten und ist dann aber 3-4 Stunden später drüber gefahren und hat mich dann sozusagen eingeholt und wir sind dann weitergefahren und er hat dann irgendwo einen beheizten 2 Quadratmeter großes Klo gefunden und dort haben wir uns dann 2 Stunden aufgewärmt, damit wir überhaupt noch weiterfahren können. Und ja, aber da war die Situation also, dass für mich so, okay, also ich bin da gelegen, sehr zitternd und habe mir nur gedacht, okay, das 15 Minuten gebe ich noch. Also es waren dann mehrere Stunden, die dort war, aber 15 Minuten gebe ich mir da irgendwo noch, sonst muss ich schauen, wie mich da wer runterholen kann, weil ich es halt selber nicht mehr schaffe und es einfach zu gefährlich wird. Und in der Situation habe ich mir selber gesagt, du machst das jetzt nicht klein im Nachhinein. Also diese Situation wirst du im Kopf behalten und nachher nicht so wie den, ja, nicht nachher im Nachhinein sagen, ja, war ja nicht so schlimm. Weil es für mich einfach, das war einfach eine Situation, in die ich mich selber nicht mehr begeben will. Und da muss einfach Vernunft größer sein. Ich habe vorher nicht gedacht, dass ich da dann am höchsten Punkt um Mitternacht sein werde, das Wetter nicht gecheckt und so weiter. Also ich habe das alles nicht so ernst genommen, dieses Wetterproblem auf den Bergen. Und ja, und daran kann ich mich jetzt bis jetzt noch erinnern alles.
Was waren so deine Überlegungen? Also es klingt ja immer so verlockend einfach zu sagen, ich rufe die Rennleitung an und gebe auf. Aber dadurch hast du das Problem ja nicht gelöst. Du sitzt ja dann immer noch in deinem Klohäuschen und frierst und du musst trotzdem noch von dem Berg runter. Wie hast du dann für dich entschieden, dass du weiterfährst?
Ja, also der Rennleiter hat mir eigentlich nur Bescheid gesagt, dass es halt gefährlich darum ist und dass ich mir halt überlegen muss, weil ich da jetzt in einer blöden Situation bin. Und dann dadurch, dass ich dann Kontakt gehabt habe mit meinem Kollegen, der danach gekommen ist und sie mir gesagt, ja, ich soll einfach einen warmen Platz finden, ist natürlich nicht so leicht da oben und dann habe ich noch das Fahrrad halt weiter runtergeschoben, weil es zum Fahren für mich zu kalt war. Und bin dann zu einer Kirche, ja, habe ich erfahren, dass Kirchen in der Nacht zugesperrt werden, habe ich nicht gewusst. Und habe mich dann dort auf eine Holzbank irgendwo gelegt. Die Rennleitung hat dann auch am Telefon noch gesagt, ja, such da Bank. Und ich habe mir gedacht so, warum soll ich mir jetzt irgendwo auf eine Bank legen? Das ist ja arschkalt, hier bin ich wenn dann innen drinnen, da regnet es nicht. Wie sie dann checkt habe, ja, Bankhaus. Ja, aber auch nicht zu finden.
Bankinstitut.
Ja, genau, also aber auch schwierig zu finden irgendwo im nirgendwo in am Berg.
Ja, im Bregenzer Wald, also ich kenn's vom Race Around Austria. Flo, du warst dabei?
Nein, ich war nie in Vorarlberg dabei. Bin immer nur bis zur Silvretta gefahren und dann in Innsbruck wieder eingestiegen.
Aber es ist halt diese Passage wirklich, selbst wenn du schönes Wetter hast, das ist auch immer noch kalt, weil du hast irgendwie das Tal nach dem Hochtarnberg, da geht's sehr eng in es ist fast wie eine Schlucht teilweise zum Tal auswärts, du hast daneben noch den Fluss oder den Bach und da ist einfach immer zugig, immer kalte Luft und jetzt haben wir irgendwie gerade Schneefall und super Wettereinbruch, dann wird es halt, wenn du sagst, du fährst von oben nach unten, weil unten wird es normalerweise wärmer, ich glaube, dort ist es nicht viel wärmer geworden, vor allem nicht in der Nacht, also das stellen wir jetzt gerade echt, echt ungeheuerlich vor und ich finde es ja super, dass du sagst, du möchtest nicht im Nachhinein diese arge Situation irgendwie vergessen oder klein machen, weil dazu neigt man oft, dass man, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, sagt man, ja, so schlimm war es eh nicht und vielleicht auch die schönen Sachen, die merkt man sie eher, die schlimmen Sachen vergisst man und das habe ich eigentlich noch von nie jemandem gehört, dass man gesagt hat, ich möchte ganz bewusst für mich das Problem so arg in Erinnerung halten, wie es wirklich war und es nicht verharmlosen.
Finde ich auch sehr gut. Also du hast dann irgendwo nach einer Raiffeisenbank Ausschau gehalten, weil was anderes gibt es wahrscheinlich nicht in Vorarlberg.
Ja, dort war einfach nichts. Also ich habe auf Google gesucht natürlich nichts, aber der Kollege ist dann halt, hat mich dann auf dieser Bank gefunden und ist dann einfach
also
an
auf
Türen.
Der Sitzbank.
Auf der Sitzbank, auf der Holz, auf der Bushaltestellenbank aus Holz. Und der hat dann irgendwelche Türen halt irgendwo aufgemacht, im Keller. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war da ein beheiztes Klo und dort haben wir uns dann wirklich aufgewärmt und dann in der Früh war es dann eh schon wieder hell auch. Ich glaube, das Licht ist dann auch nicht mehr gegangen. Ich bin dann los als Erster, weil es ja, man darf ja nicht zusammen fahren. Wir sind nicht zusammen gestartet. Im Racker gilt schon so, dass man den anderen helfen darf. Also so, also wenn jemand in einer Notsituation ist, dann muss man helfen. Also das ist ja, ich glaube, ganz normal. Und genau, ich bin dann als Erster los Und erst danach und hat mir eh eingeholt, was gut war, weil sein Garmin hat den Geist aufgegeben oder seinen Radcomputer durch die ganzen Kälte und Regen. Das heißt, er ist dann immer so in gerade noch mich zu sehen hinter mir gefahren, damit es nicht als Draften gilt. Obwohl wir eher ein bisschen bergab gefahren sind, dann ging es eh wieder bergauf. Und genau so sind wir dann bis ins Ziel noch gefahren. Die letzten Kilometer.
Der Stieg in Nenzing, glaube ich, heißt das, oder?
Dieser kleine Mini-Radweg, wo es um die Kurve geht, wo man ohne Schwung dann
vor einer Wand steht. Ja,
ja, das, also ich hab's geschoben.
Ja, ich bin nochmal zurück, habe Anlauf genommen. Ich wollte auf keinen Fall schieben. Also ich bin da gestanden, habe ausklicken müssen und dann bin ich nochmal mit Schwung, aber es war wirklich brutal.
Der Flo weiß noch nicht, dass Schieben total in ist mittlerweile und total cool.
Ja, wollte ich nicht. Wollte ich mir nicht die Blöße geben. Aber du hast gefinisht.
Ja, genau. Also ich bin dann mit dem Kollegen, sind wir dann als Letzter sozusagen ins Ziel gekommen, am Samstag noch. Ich meine, das Rennen war dann noch nicht ganz, also das Rennen schon vorbei, aber die Logistik noch nicht, weil mein Fahrrad musste ja wieder zurück nach Innsbruck. Aber von meinem Kollegen da, die Eltern waren dort und waren so nett und haben mich mit dem Fahrrad wieder nach Innsbruck gefahren, das Leihrad abgegeben und mit meinem eigenen Rad dann wieder nach Vorarlberg. Da haben wir dann leider die Siegerehrung verpasst, weil da nur zwei Frauen gefinisht haben, wäre die zweite gewesen. Aber ja.
Ist okay, ist ja trotzdem auch, wenn man nicht bei der Siegerehrung ist. Du hast dein Fahrrad wieder zurückgekommen, hast du herausfinden können, was genau das Problem war?
Also es war dann wirklich der Hebeldefekt, der wurde ausgetauscht.
Du hast es dann quasi wieder repariert, schon quasi vom Racker mit nach Hause genommen.
Nein, es stand dann wegen der Garantie in Graz.
Und trotz alledem und obwohl du dir fix vorgenommen hast, du möchtest das nicht verharmlosen, bist du dann nächstes Jahr noch zweimal beim Racker am Start gestanden.
Ja, es gab dann die Nord-Süd-Variante, die ich noch nicht gefahren bin. Und sie haben dann die Daten umgedreht, dass dann im Frühjahr das Nord-Süd ist, weil da weniger Höhenmeter sind. Und dann im August die Ost nach West, weil es da halt vom Wetter her ein bisschen stabiler ist als Ende Mai, beziehungsweise Anfang Juni. Und ja, dann habe ich mir gedacht, gut, Nord-Süd mache ich auch mal, ist ja cool, weil da habe ich jetzt gewusst, wie das Ganze abläuft. Und dann aber gleich auch noch Ost-West, weil da habe ich ja noch Rechnung offen gehabt.
Hast du ansonsten irgendwie Dinge dazugelernt oder neu machen wollen? Jetzt hast du quasi, du hast trainiert dafür, du hast dich vorbereitet, du hast dann die ganzen Erlebnisse gehabt, die guten und die nicht so guten. Hast dann gesagt, fürs nächste Mal verbesserst du was im Training oder machst du irgendwie was Neues oder hast du das gleich gemacht wie im Jahr davor?
Nein, ich bin dann jetzt mit Trainingsplan gefahren bis dorthin und ja, sonst natürlich ein bisschen mehr Setup vielleicht. Trotzdem bin ich Nord-Süd mit Schlafsetup gefahren, was umsonst war, aber ja, und dann fürs Ost-West habe ich wirklich gewusst, auf was ich mir einlasse, habe ich dann wirklich reduziert, also bin ich dann ohne Sleep-Setup gefahren.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung oder für alle, die das Race Across Austria Nord-Süd nicht kennen, man startet in Linz, dann fährt man an den nördlichsten Punkt Österreichs, dreht um, fährt, stimmt das bisher?
Ja, ja, von
genau,
nördlichsten Punkt.
Genau, fährt an den südlichsten Punkt Österreichs, dreht
wieder
um. Dann wieder
nach Linz. Also Linz ist so, es gibt verschiedene Längen und dadurch fährt man mal 300 Kilometer Richtung Norden, also die Schlaufe nach Norden ist 300 Kilometer, man fährt wieder durchs Ziel und dann fährt man noch 700 Kilometer, so circa.
Genau, also zuerst der nördlichste Punkt, ja, wieder dann Linz, dann der südlichste Punkt und wieder, ja, nach Linz. Und da gibt es noch 17 Varianten mit ein bisschen nach Süden, ein bisschen nach Norden.
Ja, genau.
Und
also es gibt für jeden dann was von 300 Kilometer bis 700 Kilometer und 1000 halt. Aber es ist ganz was anderes als das East to West, weil es halt hügelig ist. Und alle Hügel kommen in Richtung Norden.
Ja, das Stück kennen wir da nach Litschau. Also beim Race Around Austria fährt man jedes Mal durch Litschau durch. Und beim Run biegt man ganz kurz vor Litschau ab. Also das kenne ich aus dem Auto, das kenne ich aus dem Rad. Du kennst das auch. Das ist wirklich, zach. Also das geht so ewig hügelig dahin und irgendwie kommt man nie so richtig ins Fahren. Das ist total unrhythmisch. Das ist richtig unangenehm.
Ja, es war wirklich so, also die ersten 70 Kilometer, alle vom Vorjahr sagen, haben am Start schon gesagt, ja, die ersten 70 Kilometer sind die ärgsten. Ich habe mir gedacht, oh Gott, ja, es wird ganz hügelig und so weiter. Ja, auch nicht meine Stärke, also flach, ja, längere Anstiege gehen, aber jetzt hügelig ist die Vollkatastrophe. Und ich bin da dann in der Race-Kategorie gestartet und bin als Erster gestartet und auf einmal habe ich mich so gefühlt überpaced. Also die Watt haben gesagt, die haben mich voll überpaced. Aber es sind auch die Leute, die haben mich ja trotzdem alle überholt nach der Reihe. Aber es hat sich trotzdem noch okay angefühlt. Und dann, ja, kommt der Sieger, der Michael ist vorbeigefahren und ich habe ihn schon kennengelernt, wir sind im selben Zug angereist, zufälligerweise. Und er so, ja, hallo Marianne, das rollt hier so schön. Und ich habe mir nur gedacht, bitte, ich kämpfe mir da jeden Hügel rauf. Ja, aber dann war eh bald Nacht. Also ich bin ja, man ist am Nachmittag gestartet und in der Nacht rollt es wirklich gut.
Wie ist dir gegangen?
Ja, also gut, ich war die schnellste Frau. Also war ganz cool.
Was waren so die schwierigsten Berge, weil ich meine, du hast ja nicht nur Hügel gehabt zwischen nördlichsten und südlichsten Punkt Österreichs. Ist es wieder über die Turacher Höhe gegangen und hat es den Gläubelpass oder den Seeberg ganz im Süden gegeben?
Es ging über den Sölkpass. Also ich bin jetzt bei jedem Rennen über diesen Sölkpass gefahren und die Nordseite habe ich noch nie in Licht gesehen. Sonst gab es Berge, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Es waren eher so kürzere, steilere Anstiege und dann ganz im Süden halt so ein längerer Anstieg rauf, wo man dann oben wieder umdreht und den gleichen wieder runterfährt. Aber der war ganz schön, der hat ganz angenehme Prozente gehabt.
Seeberg müsste das sein.
Ja. Seeberg nochmal, ja. Aber es ist wirklich lustig, ich hab das auch mitverfolgt, ja, die Nord-Süd-Variante und ich bin ja in der Obersteiermark eigentlich aufgewachsen und ich habe mir immer gedacht, wo fahren die da um Himmels Willen, ich kenne das alles nicht. Also so wirklich total witzig, nach dem Sölkpass, da waren so Straßen dabei durch Gegenden, da kenne ich die Städte ungefähr, aber ich war mein ganzes Leben noch nie dort. Also ich habe es auch beim Zuschauen irgendwie sehr viele Sachen neu entdeckt, an einem Bildschirm.
Also gratuliere noch einmal, schnellste Frau. Und du hast gesagt, du musst dich natürlich Ost-West anmelden, weil du hattest eine Rechnung offen. Hast du begleichen können?
Na, leider nicht. Also ging leider schlechter. Also es war DNF. Es ging wirklich gut am Anfang. Und ja, super gerollt. Ich habe richtig gut gegessen. Also ich habe mich verpflegt mit Gels, was bei Nord-Süd super funktioniert hat. Also das ganze Rennen eigentlich zu 80-90% Gels. Und habe so auch angefangen. Und das Wetter war halt top am Anfang. Und fast zu heiß, also ich bin jetzt der Hitze-Fan. Und dann irgendwann, also die ersten 200 Kilometer ein bisschen oben, also mein Heimatort, ging super. Ein 30er-Schnitt war dann schon ganz cool. Und ab dann war es dann ein bisschen zach. Also ja, ab Sölkpass rauf, nach dem ersten Checkpoint, war es dann wirklich schwierig mit Essen. Also ich habe einfach auf einmal nichts mehr essen können. Und ja, aber das war halt Kilometer 350, wenn man dann nichts mehr reinkriegt und dann für die nächsten 150 Kilometer Semmel isst, ist es halt nicht genug und es hat sich halt nicht verbessert. Es war dann bei der Hälfte auch so, dass ich dann geschlafen habe, um zu sagen, okay, also ich gebe sicher nicht auf, wenn ich nicht schlafe und mein Körper war ja anders noch fit. Und genau, dann habe ich da aber schon geschlafen. Mein Ziel war für das Rennen eigentlich, so wenig Stehzeit wie möglich zu haben, weil die war beim Nord-Süd jetzt auch nicht so super. Aber ja, ich habe dann wirklich einfach switchen müssen, meine Motivation und sagen, ich fahre das jetzt nicht mehr Vollgas auf Rennen, sondern ich fahre das jetzt wieder zum Finishen. Und genau, habe dann geschlafen und so eine Suppe mit Backupsen gegessen am Checkpoint und bin dann weiter und dann hat das Wetter umgeschlagen. Es hat so richtig geschüttet wieder das Lesachtal und ist es ja über einen Großglockner gegangen dieses Mal und dort war Gewitter. Und in Lienz bin ich dann um 10 Uhr abends so in Mäcki und bin drinnen gesessen, komplett zitternd. Hab gedacht, okay, da ist jetzt Gewitter und ich kann jetzt nicht rauffahren. Ich habe erstens kein Sleep-Setup mitgehabt Und es war dann, ist genau Nacht worden, Nacht am Glockner, eher nicht zu empfehlen, würde ich sagen. Und habe mir dann wieder das zu Herzen genommen, was ich mir damals gesagt habe. Und habe mir dann ein Hotelzimmer genommen und dort richtig gut schlafen, bis es aufgehört hat zum Regnen.
Und dann nach der Schlafphase nicht mehr weitergefahren?
Doch, dann bin ich noch über den Glockner gefahren. Hier und da Semmel gegessen, Chicken Nuggets mitgepackt. Ein 20er Chicken Nuggets am Vorabend noch gekauft. Ja, Spoiler, 8 sind bis ins Ziel dann gekommen.
Ja, man muss dann einfach sich von Sachen trennen. Ich habe auch beim TCA vor der Schlafpause in Briançon meine Musette voll gemacht mit Big Macs und habe dann auch in der Früh die wegschmeißen müssen. Die waren nicht mehr geil.
Ja, Chicken Nuggets gehen. Also die werden nicht besser, aber ja, schlechter auch nicht. Glocken war ganz okay. Also das Wetter war dann gut. Also wirklich Sonne. Nur halt noch 70 km/h Wind. Und es ging ja dann auch noch auf die Edelweißspitze. Und ich bin reingefahren, die ersten Meter, und mir hat es komplett versetzt mit dem ganzen Radl. Mir hat es den ganzen Vorderlenker verdreht durch diesen Seitenwind. Und dann habe ich gedacht, na, schiebe jetzt darauf. Weil auf diesen Kopfsteinpflaster, wo Verkehr ist, also die Autos, die Motorräder überholen die ja auf diesen schmalen Weg. Und habe es dann halt, ich weiß nicht, 2-3 Kilometer darauf geschoben. Dann habe ich oben noch Wind getroffen, der mich halt da überholt hat, ein Teilnehmer. Und dann will ich gerade wieder so runterfahren und kommt da irgendein fremder Mann her und sagt, ja, aber die anderen waren gestern schon da. Habe ich mir gedacht, okay, ja, danke. Und habe mein Radl dann wieder runtergeschoben. Und dann halt den Glockner noch runter und weiter auf die Gerlos wieder, auf den Checkpoint dort.
Männer können unglaublich einfühlsam sein.
Ja, war aber recht witzig. Und genau dort am Checkpoint noch und bin dann noch am Abend dort weitergefahren. Durch die Nacht war der Plan wieder. Hab dann dort auch noch wieder Suppe gegessen, glaube ich, und versucht so 1-2 Scheiben Brot. Und bin dann noch weitergefahren, weil ich bin gedacht habe, ja, ein bisschen geht noch. Also das Körper ist noch hat noch funktioniert irgendwie. Und dann ging es in Mitternacht so in Anstieg von Kütai. Das war dann aber schon so, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt eine Pause machen. Also gar nicht aus Müdigkeit. Müdigkeit war für mich über das ganze Rennen, ich meine, ich habe relativ viel geschlafen, aber habe ja die letzten Rennen nicht gehabt, dass das ein Problem ist, groß. Und habe dann dort am Bus Haltestelle in den Emergency Biwak gelegt, für eine Stunde, glaube ich. Und dann habe ich erst den Anstieg aufs Kütal angegangen und ja, bin da mal rauf. 2 Kilometer von ganz oben, also es war stockfinster, also ist, glaube ich, ganz schön. Oben war dann, ist die Sonne aufgegangen, aber ich musste dann 2 Kilometer vom Gipfel absteigen, weil ich einfach nicht mehr treten konnte, weil ich keine Kraft mehr gehabt habe. Und habe mir dann noch irgendwie ein Gel mit so Wasser runterdrückt, den Wirkreflex zurückgehalten, dass ich das auch raufschieben kann. Und oben war mir dann aber klar, das sind noch sehr viele Kilometer, also gar
und
nicht so viele Kilometer. Die Höhenmeter. Ich bin dann einfach runtergefahren. Es war auch super kalt oben. Runtergefahren und beim Runterfahren sind nur mehr die Tränen geflossen, weil ich gewusst habe, das wird nichts mehr. Also es war dann für mich klar, ich komme keinen Anstieg mehr rauf. Flach rollen wäre vielleicht nur irgendwie gegangen, aber es waren halt dann, ich bin dann zum Bahnhof gefahren und es wären halt noch 140 Kilometer gewesen mit, glaube ich, über 4000 Höhenmeter. Und das ist halt, wenn man nichts essen kann, keine Kraft mehr aus dem Pedal kriegt, nicht möglich.
Und das Wetter auch nicht besser wird?
Nein, es hat auch gesagt, dass es noch immer regnen wird, also.
Wie schwer war das in dem Moment? Oder hast eigentlich eh keine Alternative gesehen? Man sagt halt was immer wieder so, ja, eigentlich aussteigen ist viel schwieriger, als irgendwie durchzubeißen, oder das zeigt von wahrer Größe. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das so ist, weil manchmal gibt es einfach keine Möglichkeit weiterzufahren. Und ich glaube schon, dass man manchmal vielleicht im Nachhinein sagt, vielleicht wäre es doch noch gegangen, aber in dem Moment ist man sich sicher, es geht nicht. Wie war das jetzt bei dir? Bist du im Nachhinein, also du klingst jetzt so, als bist du absolut sicher, es
ja,
hätte nicht mehr weitergehen können.
Also hätte es weitergehen können, wäre weitergefahren. Also das hätte ich nicht können. Also aufgeben aus Gründen, aus irgendwelchen Gründen kann ich nicht. für mich selber nicht. Und das war wirklich so, es wäre nicht gegangen. Also ich hätte es einfach, ich hätte den Anstieg, den nächsten einfach, der war über 10 Kilometer, glaube ich, den hätte ich nicht mehr geschafft.
Gut, das heißt, du hast noch immer eine Rechnung offen. Wissen wir jetzt schon, was du nächstes Jahr machst?
Ja, nein. Also die Strecke kenne ich jetzt recht gut. Den Glockner und das Kühler wenig vor. Also eher nicht normal.
Aber fast was anderes? Hast du andere Ziele?
Ja, und zwar die Eva von Coffee Ride und ich haben uns zwar separat, aber beworben für das 101 von Transkontinental Veranstalter, das reine Frauenrennen für in Spanien im Mai. Und ja, da haben wir jetzt einen Startplatz gekriegt und jetzt heißt es auch Routenplanung bald und richtig self-supported.
Erzähl uns vielleicht nur kurz, weil um was es da geht oder wie das Rennen ungefähr ablaufen wird, weil wir beim Transcontinental, beim Briefing und vor dem Rennen ist es kurz erwähnt worden, dass es das nächstes Jahr geben wird, aber da hat es noch keine Details dazu gegeben.
Ja, ich glaube, ihr wisst so viel wie ich. Es ist okay. 1200 Kilometer lang. Es gibt Checkpoints und Parcours. Es startet in Santiago de Compostela und geht Richtung Südspanien.
Und es reicht, um sich anzumelden, oder?
Ja.
Wenn du mal so... Wenn du dann in Santiago bist und du siehst so die Stimmung in der Stadt und die Atmosphäre und die ganzen Pilger, kannst du dir an den Flo wenden. Der hat da ganz viele Pilger-Facts rausgesucht. Der weiß alles über den Jakobsweg und über die Pilgerankunft in Santiago.
Ja, sehr, sehr cool. Bin ich schon sehr gespannt. Und was sie uns beim Briefing gesagt haben, vielleicht weißt du das noch nicht, aber du bist jetzt da drin. Sie möchten mehr Frauen, die beim TCA starten, und das soll so eine niederschwellige, ein Angebot sein, um vielleicht dich dann zum TCA zu bringen. Hast du darüber schon nachgedacht oder einmal eins nach dem anderen?
Eins nach dem anderen. Also die Hunde da muss ich glaube ich nicht haben.
Wenn sie so schwach sind wie heuer?
Heuer waren sie super schwach. Ja, wir wünschen auf jeden Fall ja, alles Gute fürs 101 im Mai und für alles, was du sonst noch vorhast in den nächsten Monaten und nächstes Jahr und in den nächsten Jahren.
Ja, und wir bedanken uns bei dir. Also nicht nur, dass du zu Gast beim Podcast bist, sondern auch live, was nochmal eine Spur schwieriger ist, weil wir haben jetzt kaum Fehler gemacht und es gibt nichts zum Rausschneiden. Also danke dafür.
Ja, danke.
Podcast-Werkstatt.